ARD.
HR Info Kultur
mit Christoph Schäffer.
Ich kann alles Mögliche zitieren. Zum Beispiel kann ich sagen, es geht mir nicht in Kopenhagen. Wie kann ein Mensch nicht von Frankfurt sein? Also die Sprache hat nichts mit den Nazis zu tun.
Ruth Westheimer war das, die der Stadt Frankfurt ihr Leben lang verbunden blieb. 1928, als Ruth Carola Siegel in Franken geboren, wuchs sie in einer jüdisch-orthodoxen Familie im Frankfurter Nordend auf. Als Zehnjährige wurde sie mit einem Kindertransport in die Schweiz geschickt und überlebte so den Holocaust. Später ging sie in die USA, wo sie als Sexualtherapeutin Dr. Ruth bekannt wurde. Am 12. Juli ist sie 96-jährig in New York gestorben. Als Kind hat Ruth Westheimer die jüdische Gemeinde Frankfurts vor den Nazis, vor Krieg und Shoah noch erlebt. Etwa 30.000 Jüdinnen und Juden waren bis 1933 in Frankfurt zu Hause. Zwei Drittel von ihnen konnten rechtzeitig fliehen. Etwa 10.000 Frankfurter Juden wurden in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. Einige dieser Biografien zeichnet jetzt ein Buch nach, das wir hier vorstellen wollen. 75 Leben, so heißt es. Und es basiert auf einer einzigartigen Kartei, einem Verzeichnis der Deportierten und Vertriebenen, das dennoch eine Brücke in die Gegenwart schlägt. Zwei Schubladen in einem alten Metallschrank im Eingangsbereich der Verwaltung der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Darauf handschriftlich die Aufschrift Deportationskartei. Hier wurden in der Nachkriegszeit die Namen von 6.500 Jüdinnen und Juden verzeichnet, mit Geburtsdatum, letzter Adresse in Frankfurt, dem Ort des Exils oder in den allermeisten Fällen dem Ziel der Deportation. Angelegt hat diese Kartei der Frankfurter Rabbiner Leopold Neuhaus, der selbst Theresienstadt überlebt hatte und mit dem Verzeichnis eine Brücke schlagen wollte zu den Menschen, die vor 1933 die jüdische Gemeinde Frankfurts ausgemacht hatten. Jetzt wurde diese Kartei wiederentdeckt und in Teilen in Buchform veröffentlicht. Jan Tussing erzählt, wie aus Karteikarten 75 lebendige Biografien wurden. 75 Leben.
Colin Julius, geboren am 13.10.70 in Offenbach. Zuletzt wohnhaft Frankfurt am Main, Ulmenstraße 13, deportiert am 19.10.41 nach Litzmannstadt.
Diese wenigen Angaben, geschrieben mit Schreibmaschine, das ist alles, was von dem Frankfurter Juden Julius Colin 1945 bekannt war. Die Zeilen stehen auf einer kleinen Karteikarte, die der Rabbiner Leopold Neuhaus nach seiner Rückkehr aus Theresienstadt angelegt hat.
Goldschmidt, geborene Hamburger Cäcilie, geboren am 19.11.71 in Frankfurt am Main, deportiert am 15.09.42. Zuletzt wohnhaft Frankfurt am Main, Sandweg 16. Am 17.03.43 in Theresienstadt verstorben.
Rund 10.000 Frankfurter Juden und Jüdinnen wurden nach 1933 von den Nationalsozialisten deportiert. Ihr Schicksal war unbekannt und wurde nur zum Teil nach 1945 dokumentiert. In einer Karteikartensammlung der wiederbegründeten jüdischen Gemeinde. 6.500 Schicksale befinden sich in dieser in Deutschland einzigartigen Deportationskartei, sagt Marc Grünbaum, Vorstand der jüdischen Gemeinde in Frankfurt.
Diese ersten Aufzeichnungen von Rabbiner Neuhaus, die dienten Familienangehörigen, die zum Teil entweder überlebt oder geflohen waren, dazu zum Beispiel auch Ansprüche im Rahmen des Bundesentschädigungsgesetzes geltend zu machen.
Der Frankfurter Rabbiner Leopold Neuhaus notierte alle Informationen, die er nach der Auslöschung seiner Gemeinde finden konnte. Wer sich wann und wo nach 1945 gemeldet hatte, wurde akribisch notiert. Bis in die 1960er Jahre wurden diese Karten benutzt, um Rentenansprüche geltend zu machen oder auch Schaden- und Restitutionsansprüche. Dann aber fiel die Deportationskartei in Vergessenheit und schlummerte vor sich hin, bis Marc Grünbaum eines Tages den Stahlschrank der jüdischen Gemeinde wieder öffnete und staunte.
Überraschung schon, weil es außergewöhnlich und ungewöhnlich ist, dass eine Gemeinde selber diese Daten gesammelt hat. Das mit Sicherheit. Uns ist keine andere Gemeinde in der Bundesrepublik bekannt, die insoweit aktiv geworden ist. Da gab es ja andere Anlaufstellen für Überlebende oder überlebende Familienangehörige. Das Internationale Rote Kreuz hat ähnliche Listen geführt. Das Arolson-Archiv dann auch später. Aber dass eine Gemeinde selber Ansprechpartner gewesen ist, war eher der Ausnahmefall.
6.500 Menschen, von denen kaum mehr als der Name bekannt war. Schicksale, Geschichten, Gesichter, von denen fast nichts übrig geblieben war. Marc Grünbaum entschied sich daher, zum 75-jährigen Jubiläum der Wiederbegründung der Frankfurter jüdischen Gemeinde für eine Publikation, die eine Brücke zur Vergangenheit schlagen sollte. Titel 75 Leben.
Dass wir diesen Menschen aus diesem sehr schlichten, sehr bürokratischen Karteikarten im Grunde genommen wieder ein Gesicht geben und ihnen mit ihren Lebensläufen auch ein Teil des Gedenkens an sie und der Würde wieder zurückgeben.
Die Aufgabe, die Namen der Karteikarten mit Leben zu füllen, hatte die Historikerin Maike Brücken. Die Provenienzforscherin suchte sich 75 Gemeindemitglieder aus und recherchierte über viele Jahre zu deren Leben.
Es ist meist einfacher, etwas über jemanden herauszufinden, die oder der zu Lebzeiten schon eine bekannte Person gewesen ist. Also die Schauspielerin Magda Spiegel beispielsweise war weit über Frankfurt hinaus bekannt. Sie finden Zeitungsartikel, Plakate, Rezensionen. Anhand dessen können Sie ein Leben einigermaßen nachvollziehen.
Maike Brücken wollte für ihr Werk ein breites gesellschaftliches Spektrum abbilden. Alte und Junge, Männer und Frauen, berühmte, aber auch unbekannte Menschen.
Über Ludwig Kahn etwas herauszufinden, ein Lebensmittelhändler aus Höchst, war deutlich schwieriger. Er war nicht berühmt, er war nicht reich, er ist nicht straffällig geworden. Zu ihm finden Sie neben der Karte aus der Deportationskartei, seiner Geburts- und der Heiratsurkunde kaum etwas. Und dass der Name Ludwig Kahn nicht gerade einzigartig ist, hat die Recherche nicht leichter gemacht.
Und dennoch, herausgekommen ist ein umfangreiches, schönes Buch, das die heutige Frankfurter jüdische Gemeinde mit der damaligen verbindet. Eine Brücke, die dokumentiert, wie bunt und vielfältig jüdisches Leben vor 1933 in Frankfurt war.
75 Leben, herausgegeben von Maike Brücken, ist im Verlag Hendrich und Hendrich erschienen. Jan Tussing hat uns das Buch vorgestellt. Zu den Autorinnen und Autoren des Bandes gehört auch Elisa Klappheck, Professorin für jüdische Studien an der Universität Paderborn und Rabbinerin des egalitären Minyan, einer liberalen jüdischen Gemeinschaft unter dem Dach der jüdischen Gemeinde Frankfurt. Elisa Klappheck hat in der Deportationskartei auch den Namen ihrer eigenen Urgroßmutter entdeckt und sich daraufhin noch einmal intensiv mit der Geschichte ihrer Familie beschäftigt. Das beschreibt sie in ihrem Beitrag zum Buch, ebenso wie ihre Überlegungen, welche Rolle das Archivieren und Bewahren überhaupt für das Judentum spielen. Ich habe Rabbinerin Elisa Klappheck in Frankfurt getroffen und sie gefragt, was für sie das Besondere an dieser Deportationskartei ist.
Es sind Karteikarten, die erstmal auch die Namen enthalten. Die Namen und die Deportationsorte, Theresienstadt, Litzmannstadt, also Lodz, Minsk, wohin also eben die Juden aus Frankfurt deportiert wurden und wo sie dann ermordet wurden. Sie enthält aber zugleich weitere Hinweise, zum Beispiel Namen von Rechtsanwälten, bestimmte Komitees, ja, das American Legal Aid Committee oder der Regierungspräsident Hessens oder Rheinland-Pfalz. Und daran erkennt man, dass diese Kartei also in einer Zeit wichtig war, benutzt wurde, in der schon die Aufarbeitung stattfand. Also Menschen führten Wiedergutmachungsverfahren, wollten Restitution, suchten ihre Wohnung auf, nicht was davon noch war, und reklamierten ihre Wohnung, ihre Behausungen zurück. Also das ist eigentlich eine Kartei des Überlebens, des Danach. Es ist also nicht die Deportationsliste an sich, die in den Tod führt, sondern eine Kartei, die dazu da ist, dass man danach das aufarbeiten kann und den Überlebenden oder auch den Familienmitgliedern, die noch leben, die aus den Fluchtorten aus Lateinamerika, aus Nordamerika, aus Israel nach Frankfurt kamen, um herauszufinden, was mit ihren Eltern, ihren Verwandten passiert ist oder sie schriftlich wandten, dass denen Auskunft gegeben werden konnte.
Was war denn ursprünglich die Absicht, als man angefangen hat, diese Kartei einzurichten? Das war ja der erste Rabbiner nach der Shoah, der auch der letzte vor der Shoah war. Er hatte selbst überlebt in Theresienstadt. Was war seine Absicht, als er diese Kartei quasi in Auftrag gegeben hat?
So genau weiß man nicht, mit welcher Intention Rabbiner Dr. Leopold Neuhaus diese Kartei hat anlegen lassen. Einmal sicher natürlich, um zu dokumentieren, die Shoah zu dokumentieren, aber eben auch das, was von der Vorkriegsgemeinde, Vor-Shoah-Gemeinde noch gewesen ist, ja, vor den Deportationen, dass das noch einmal festgehalten wird. Es ist also ein Bild, was in die Vergangenheit weist, aber gleichzeitig ist es eben auch eine Kartei, mit der man umgehen sollte, also die für die Bearbeitung danach wichtig war. Für die Menschen, die überlebt hatten, Verwandte, Menschen, die sich um das, was den Eltern, Großeltern weggenommen worden war, kümmerten, Restitutionsanträge. Also Leopold Neuhaus ist eine Figur, die vorher als letzter Rabbiner der jüdischen Gemeinde Frankfurt aktiv war, aber eben auch als erster Rabbiner danach, der aus Theresienstadt mit einigen hundert Frankfurter Juden zurückkehrte. Nicht? Der gehörte zu den letzten Deportierten, die größtenteils zum Glück überlebt haben. Und mit diesen kehrte er auch wieder zurück. Also mit dem Zug, der hinfuhr, fuhr er sozusagen dann auch wieder zurück und wollte die alte Frankfurter Gemeinde wieder aufbauen. Das war sein Ziel. Und da hat bestimmt diese Deportationskartei eine wichtige Rolle gespielt für dieses Danach, was aber verbunden war mit dem Davor.
Also ein bisschen so eine Basis quasi für einen Neuaufbau dieser Gemeinde. Welches Bild entsteht denn von dieser Vor-Shoah, Vorkriegsgemeinde? Auch wenn man jetzt die 75 Biografien sich anschaut, die ja für das Buch nachrecherchiert worden sind, angereichert worden sind mit Fakten und Informationen. Was war das für eine Gemeinde in all ihrer Vielfalt?
Wir sind ja meistens gewöhnt, über die großen Namen in Frankfurt zu sprechen. Ja, Samson, Raphael Hirsch, Franz Rosenzweig, Bertha Pappenheim, Margarete Sussmann, also die großen philosophischen Namen, die Banker, die Mäzene, die Leute, die die Universität mit ermöglicht haben, also die Frankfurt zu dem gemacht haben, worauf wir alle stolz sind. Aber dass hier Tausende von Juden auch lebten, die kleine Leute waren, die täglich zur Arbeit gingen, morgens früh aufstanden, Angestellte waren, in Geschäften arbeiteten, das kommt nicht so in den Blick. Und ich kann sagen, meine Familie, die ja teilweise auch aus Frankfurt ist, gehörte eben auch zu diesen kleinen Leuten. Und das hat mich sehr gefreut, dass mit diesem Projekt 75 Biografien ausgewählt wurden von Menschen mit, in Anführungsstrichen, normalen Biografien.
Sie haben auch den Namen Ihrer eigenen Urgroßmutter gefunden in dieser Deportationskartei. Charlotte Lang, geborene Weil, 1869 geboren. Was haben Sie über sie erfahren aus diesen ganz wenigen dürren Informationen, die auf der Karteikarte draufstehen?
Ich habe bei dem Anblick der Karteikarte erstmals festgestellt, dass ich mich gar nicht so richtig mit ihr beschäftigt habe. Gut, ich wusste, meine Urgroßmutter ist in Theresienstadt umgekommen und mein Großvater, ihr Sohn, ist in Auschwitz umgekommen. Also diese Daten haben mich natürlich sehr geprägt in meiner Familie. Aber trotzdem habe ich mich nie so richtig gefragt, wie war eigentlich ihr Leben? Also mir ist aufgefallen an den Daten, die ich mir da zum ersten Mal angesehen habe, wann sie geboren ist, 1869, dass sie also schon über 40 war, als sie meinen Großvater geboren hat. Ich habe mich dann gefragt, wie war das damals? Das hieß ja, also sie hat spät geheiratet und ist erst spät Mutter geworden. Wie hat sich das so angefühlt für sie? Und es gibt ein Foto von ihr, wo sie so ganz stolz meinen Großvater im Arm hält. Der war damals ein Baby. das hat sie da an die Verwandten geschickt. Ich habe plötzlich dieses Foto ganz anders eingeordnet. Und es gab einen Halbbruder von meinem Großvater, der in New York lebte. Den habe ich mal interviewt, ausgefragt, wie ich mir das vorzustellen habe. Und ja, das Einzige, was über meine Urgroßmutter gesagt wurde, war, ja, das war schon eine alte Jungfer. Und die hat dann halt den alten Isaac Weil, meinen Urgroßvater, geheiratet, einen Pferdehändler. Es gab halt keinen anderen für sie. Also das war sehr despektierlich, auch sexistisch, wie über meine Urgroßmutter gesprochen wurde. Und jetzt habe ich mich mit dem Wissen der heutigen Frauen gefragt, wie war das für sie? Heute ist es nichts Besonderes, wenn man schon älter ist, über 40 ist und das erste Kind bekommt. Ja, und auch anderes habe ich mich gefragt, also wie wohl ihr Leben gewesen sein mag in den Details, auch in Theresienstadt. Ich habe festgestellt, sie hat ja noch ein knappes Jahr da gelebt. Wie war das täglich? Für mich war eigentlich das Deportationsdatum gleichbedeutend mit dem Todesdatum. Das habe ich festgestellt, dass das tiefenpsychologisch so bei mir verankert war, dass ich mich dann gar nicht gefragt habe, aber wie war das dann weiter? Auch bei anderen Familienmitgliedern. Ich habe mich da überhaupt erst angefangen, richtig zu beschäftigen, wie ist ein Leben in Theresienstadt gewesen. Bis zu dem Punkt, nicht, dass sie da umgekommen ist, aber es gab ja auch Beerdigungen, jüdische Beerdigungen in Theresienstadt. Das war ja wie ein Ghetto konzipiert. Es gab da eben auch Beerdigungen. Es wurde nach jüdischem Ritus beerdigt. Wie muss ich mir das alles vorstellen? Ich habe also aufgrund der Karteikarte angefangen, mich mit dem Leben in Theresienstadt, dem Überleben, zu beschäftigen. Also insofern ist das für mich, diese Deportationskartei, ein Zeugnis des Überlebens. Und es animiert, wenn man sich mit bestimmten Personen beschäftigt, es animiert selbst diese Epoche des Judentums im Tod, vom Leben her, vom Überleben her zu sehen. Das hat mir nochmal einen psychisch neuen Raum eröffnet. Ich habe eine Beziehung zu meiner Urgroßmutter gewonnen dadurch. Die hatte ich vorher nicht.
Sie beschreiben das auch in dem Buch, in Ihrem Beitrag für das Buch. Und dann kommen Sie zu einem ganz spannenden Satz, nachdem ich Sie zum Schluss gerne fragen würde. Da schreiben Sie nämlich, das Archivieren gehört zum Judentum. Also Sie stellen eine Verbindung her zwischen so einem Archiv oder auch einer Dokumentation wie diesen Karteikästen und einer religiösen Tradition des Judentums. Wie muss man das verstehen?
Ja, man könnte überlegen, dass schon die Tora ein erstes Archiv ist. Ja, die Tora, die fünf Bücher Mose, unsere Heilige Schrift, erinnert daran, was die Traditionen im biblischen Israel gewesen sind. Nicht? Sie archiviert die Erinnerung auf eine Art und Weise, dass wir weiter damit leben können. Das ist also nicht eine Vergangenheit, die abgeschlossen ist, sondern sie animiert uns, uns damit zu beschäftigen. Und es hat ja funktioniert. Ja, Millionen Juden identifizieren sich mit der Tora und können dieses Dokument nehmen und damit jüdische Geschichte fortsetzen. Und tatsächlich gibt es eine Tradition des Archivierens im Judentum. Das sieht man an Epochen, wo es Verfolgungen gegeben hat, dass es immer Gruppen gab, die richtig organisiert anfingen zu schreiben, zu sammeln, zu dokumentieren, damit eine nächste Generation das entdecken wird und anknüpfen wird. Sogar in Auschwitz selbst, bei den Gaskammern, gab es Männer in diesen Sonderkommandos, also jüdische Männer, die gezwungen wurden, an diesen Vergasungen mitzuwirken, an dieser Ermordung, an dem Massenmord mitzuwirken, und die Papier gesammelt haben und aufgeschrieben haben, was da passiert. Sogar Statistiken angelegt haben, wie viele Menschen in einem Zug sind und wie viel man errechnen kann, wie viele Menschen sozusagen pro Gaskammer ermordet worden sind. Diese Dokumente sind versteckt worden in Dosen in dem Umfeld der Krematorien und sind Gott sei Dank zu einem großen Teil auch wieder gefunden worden. Dadurch haben wir aus erster Hand Zeugnisse. Die meisten dieser Männer haben die Shoah nicht überlebt. Und sie wussten, sie dokumentieren das für eine nächste Generation. Sie werden das selber möglicherweise nicht erleben, dass sie Zeugnis, unmittelbar Zeugnis ablegen können. Ja, und so habe ich auch diese Kartei empfunden, als ich sie gesehen habe. Es ist ein Zeugnis von vor mehreren Jahrzehnten, was aber noch sehr authentisch enthält, ja, von dem Rabbiner Neuhaus und den anderen, die beteiligt waren, was die Vorkriegsgemeinde war, welche Namen, welche Leben, welche Biografien man sich da vorstellen kann und wie uns Nachgeborenen der zweiten Generation, der dritten Generation, das übergeben wird auf eine Art, dass man plötzlich angeregt wird, darüber nachzudenken. Ja, vom Leben, vom Überleben her, das zu sehen und weiterzudenken.
Rabbinerin Elisa Klapheck über die Frankfurter Deportationskartei und das Buch 75 Leben, in dem die Biografien von 75 aus Frankfurt deportierten Jüdinnen und Juden nachgezeichnet werden. Erschienen ist der von Maike Brüggen herausgegebene Band im Verlag Hendrich und Hendrich. Die Flucht aus Deutschland vor Verfolgung und Deportation war für viele Jüdinnen und Juden traumatisierend, sodass sie oft mit dem Land ihrer Herkunft möglichst wenig zu tun haben wollten. Mit der Zeit hat sich das bei vielen geändert. Sie kommen gerne aus dem Exil zu Besuch in ihre alte Heimat oder wünschen sich sogar, die deutsche Staatsbürgerschaft wiederzubekommen. In New York werden es immer mehr Jüdinnen und Juden, die den deutschen Pass haben möchten, um Frieden zu finden, um den eigenen Kindern und Enkeln Perspektiven in Deutschland zu eröffnen, aber auch aus Angst vor einer Rückkehr von Donald Trump an die Macht in den USA. Unsere Korrespondentin Antje Passenheim war bei einer Wiedereinbürgerungszeremonie in New York dabei.
Gratified.
In das Gefühl von Zufriedenheit mischt sich auch Genugtuung. Als der alte Mann mit dem weißen Haar die Urkunde vor der Bundesflagge an seine Brust drückt, hat er Tränen in den Augen. Für Manfred Kormann schließt sich ein Lebenskreis.
It took 92 years for me to become a citizen.
92 Jahre mussten vergehen, bis er Staatsbürger des Landes wurde, in dem er geboren ist, Deutschland.
I was born in Germany. December
1931 in Hamburg geboren, 1938 nach Polen deportiert, wo sein Vater herkam. Als Manfred 7 ist, rauben die Nazis seiner jüdischen Familie die deutsche Identität. Der Junge überlebt den Holocaust zusammen mit seinem Bruder, weil die Mutter sie auf einen rettenden Kindertransport nach England setzt. Später treffen sie sich in den USA wieder. In den 1990er Jahren besucht US-Bürger Manfred Kormann zum ersten Mal seine alte Tora-Schule in Hamburg, die damals Teil einer Bibliothek ist.
And they had a memorial to that school.
Da lag in Gedanken an die Schule ein Buch aus. Ich schrieb hinein: Ihr wolltet mich loswerden. Ich bin zurück.
You tried to get rid of me. I'm back.
Die gestohlene Staatsbürgerschaft wollte er zurück, um Frieden zu finden. Ein Weg nach vorn. Auch Cormans Enkeltochter Arielle lässt sich einbürgern.
I'm proud to meet the people who are trying to write a new chapter for history together.
Ich bin stolz, hier mit Menschen zusammenzutreffen, die gemeinsam ein neues Kapitel der Geschichte schreiben. Ich möchte Teil davon sein. Es ist schmerzhaft und es ist wunderschön und es bedeutet mir sehr viel. Viele von ihnen haben jahrzehntelang mit dieser Entscheidung gerungen. Für sie war es ein langer Weg bis zu dem Moment, an dem der deutsche Generalkonsul David Gill ihnen feierlich ihre Urkunde überreicht. 82 Holocaust-Überlebende, ihre Kinder, ihre Enkel werden an diesem Abend im Generalkonsulat in New York deutsche Staatsbürger. Ein Recht, das das Grundgesetz ihnen 1949 zugesichert hat.
Nürnberg, Augsburg, Heidelberg.
Für viele ist es ein Stück Versöhnung, doch die Motive sind so vielfältig wie ihre Geschichten und ihre Herkunftsorte.
Würzburg, Kassel-Bonn.
Es bedeutet aber auch den Kindern und Enkeln die Möglichkeit zu geben, in Deutschland zu studieren oder zu arbeiten. Für andere ist ein deutscher Pass auch eine Rückversicherung, weiß Konsul Gill.
Wir haben so eine Bewegung nach oben gesehen. Das erste Mal im Jahr 2017, als Donald Trump Präsident wurde, wo manche gesagt haben, na ja, das ist nicht unbedingt mein Präsident und lasst uns nach Alternativen umschauen.
Für immer mehr Menschen würden Deutschland und Europa in einer immer unübersichtlicher werdenden Welt zum sicheren Hafen.
Insgesamt werden die Verhältnisse unsicherer und unübersichtlicher. Und das hat dazu geführt, dass wir von 350 ungefähr im Jahr 2016 auf mittlerweile etwa 1000 Anträge pro Jahr hier allein in New York gekommen sind.
Es entspricht einem weltweiten Trend. Noch 2018 ließen sich 1430 Juden mit deutschen Wurzeln wieder einbürgern. Bis zum vergangenen Jahr hat sich diese Zahl mehr als vervierfacht. Für Manfred Kormann ist der deutsche Pass auch ein Stück Zukunft.
My past is my past, but hopefully there's a future.
Die deutsche Staatsbürgerschaft, sagt der Holocaust-Überlebende, schließt zwar kein Kapitel für ihn, doch sie hilft ihm und seiner Familie, in Zukunft versöhnter damit umzugehen.
Not closure, but certainly better than it was.
Deutschstämmige Jüdinnen und Juden wünschen sich die deutsche Staatsbürgerschaft zurück. Antje Passenheim berichtete aus New York. Und das war HR Info Kultur. Mein Name ist Christoph Schäffer.